Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Felix Munte von Fuji. Guten Appetit.
Hochwertiges Essen in einer so frischen Qualität genau dort anbieten zu können, wo Menschen arbeiten, auch in kleineren Unternehmen. Das funktioniert nur durch Technologie, die uns wiederum dazu befähigt, das zu machen. Geht es mit der richtigen Planung los, die ist KI-unterstützt, Machine Learning-Algorithmen unterschiedlicher Weisen, die ineinander arbeiten und dann die komplette Supply Chain-Steuerung, die just in time erfolgen muss, weil die Produkte kurze Restlaufzeiten haben. Und dann aber auch der Abverkauf, der sich sehr stark an so einer E-Commerce-Journey orientiert. Das heißt, all das, was wir heute machen, würde ohne Technologie nicht möglich sein.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, moderiere das seit 2018 und darf hier mit spannenden Expertinnen über die Zukunft der Arbeit reden. Ich bin verheirateter Vater von 3 Töchtern und frage mich, was wir heute dafür tun können, dass wir morgen und übermorgen eine menschenfreundlichere Arbeitswelt haben. Ich glaube, dass Arbeit etwas sein kann, das uns als Menschen stärkt, bei dem wir unsere Potenziale heben können und bei dem wir auch etwas Gutes für diesen Planeten tun können. Und all das ist auch Thema der heutigen Folge. Es geht um das Foodtech-Startup Fuji aus München. Gründer und CEO Felix Munte ist heute bei mir und er erzählt uns eine wirklich faszinierende Gründungsgeschichte. Sie startet in China und geht dann bis hinein in die heutige Arbeitswelt, in der wir uns ja alle fragen, warum sollten wir uns eigentlich noch im Büro treffen? Und ich glaube, ein wichtiger Grund ist, um die Menschen zu sehen, ja, dass wir uns austauschen, Socializing, Belonging, ja, das sind so diese Vokabeln, die wir dann immer wieder hören. Und wann tauschen wir uns eigentlich am besten aus? Beim Essen. Und genau darum geht es auch bei Fuji. Fuji hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Unternehmen damit zu versorgen, nämlich genau mit gutem Essen, guter Nahrung. Dazu gibt es also einen Point of Food mit einem wunderbaren Touchscreen. Und hier können also die Mitarbeitenden hingehen, vorher in der Fuji-App auch ihr Essen bestellen. Das sind hochwertige, sehr gesunde Gerichte und die werden dann ausgegeben. Das Ganze wird über eine Supply Chain vorbereitet und angeliefert, sind also gesunde, nachhaltige Gerichte und es gibt dabei auch keinen Müll. Das wird auch darauf geachtet, Zero Waste, ein interessantes Konzept. Es hat also auch damit zu tun, dass Food Sharing damit unterstützt wird, ja auch eine Sache, die wir mit unserer Eisbademeisters Crowdfunding-Aktion kennengelernt haben und unterstützt haben. Und es geht am Ende des Tages eben auch darum, den Menschen da was Gutes zu tun. Und ich war ja auch viel unterwegs bei Unternehmen und habe gesehen, wie wichtig auch Kantinen sind. Und nicht alle haben nun mal eine Kantine und da kommt Fuji ins Spiel. Wie das genau funktioniert, erklärt Felix uns. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Adobe Acrobat, eurem Programm für PDF-Dateien. Adobe kennt sich ziemlich gut damit aus, denn Adobe hat PDF-Dokumente erfunden. Ich möchte euch auch heute nochmal vorstellen, was mit Adobe Acrobat alles möglich ist. Ich habe euch in den letzten Dienstagsfolgen schon erklärt, dass ihr PDF-Dateien erstellen könnt, verschlüsseln könnt, signieren könnt, barrierefrei herstellen könnt. Und was ich euch heute auch nochmal erzählen wollte, ist, dass ihr mit Adobe Acrobat PDF-Dateien sehr einfach vergleichen könnt. Unkompliziert und überschaubar. Dokumente werden oft mehrfach überarbeitet, das kennt man. Da kann es leicht passieren, dass Änderungen übersehen werden. Mit dem überarbeiteten Acrobat-Werkzeug Dateien vergleichen, seht ihr auf einen Blick alle Änderungen, sodass kein Detail mehr verloren geht. Das hat man sicherlich schon oft erlebt, diese Final-Dateien. Und gerade wenn man mit mehreren Personen an Dateien arbeitet, ist es gut, wenn man sie nochmal vergleichen kann und die Unterschiede sofort erkennt und einen besseren Überblick hat. Und hier gibt es also verschiedene Filterwerkzeuge. Das könnt ihr euch gerne mal in Ruhe anschauen. Ich packe euch den Link zu Adobe Acrobat in die Shownotes und würde sagen, probiert's mal aus. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Felix heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo Gabriel, freut mich auch.
Du bist unten in der bayerischen Landeshauptstadt, vermute ich.
Richtig, ja, im heute sonnigen München.
Sehr schön. Felix, wie geht's dir denn?
Gut, glaube ich, eine gute Woche gehabt. Guten Start auch ins neue Jahr. Sowohl privat, persönlich als auch geschäftlich. Also von daher hätte ich gerne ein bisschen mehr Wintersport gemacht. Es war ein sehr warmer Winter.
Ja.
Das war so die einzige Downside. Ansonsten all good.
Ansonsten bist du viel in den Bergen, ja?
Ja, versuche ich schon, ja. Ich glaube, so neben dem doch relativ vielen Arbeiten und der Zeit, die ich gerne auch mit meiner Familie verbringe, versuche ich da noch so einen Sport als Ausgleichskomponente zu nutzen. Und Sommer sehr gerne auf dem Rennrad. Das ist hier im Voralpenraum, ist das super. Hast du tausend Möglichkeiten, viele spannende Routen und im Winter gerne auf Skiern in den Bergen. Das war jetzt dieses Jahr, wie gesagt, bisschen weniger stark ausgeprägt, aber man hilft sich dann anderweitig, geht dann ins Gym oder geht laufen, weil kein Schnee liegt.
Ja, wir reden heute über euer Startup Fuji, über Food Tech ist, glaube ich, der richtige Begriff. Das ist ja eine richtige eigene Nische oder eine eigene Branche, wenn man so will, ein eigener Entwicklungsbereich. Es geht aber auch um Innovation, es geht um New Work, also das ganze Thema Arbeit, was damit verbunden ist. Und es geht natürlich um dich und wir wollen dich heute kennenlernen. Und für dich habe ich auch meine Einstiegsfrage. Meine 10-jährige Tochter Mathilda spricht ja das Intro ein. Mhm. Und ich würde dich mal fragen, wie würdest du ihr eigentlich erklären, was du so tust?
Meine und unsere Mission ist es, mehr Menschen in ihrem Alltag mit einer gesunden und einer frischen Verpflegung zu versorgen. Vor allem die heute nicht die Möglichkeit haben, denen das verwehrt wird, aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit, wann sie arbeiten oder auch wo sie arbeiten oder bei wem sie arbeiten. Da gibt es viele Restriktionen und wir haben mit Fuji und wollen mit Fuji eben mehr Menschen den Zugang zu gutem Essen ermöglichen. Das ist, was uns antreibt und ich persönlich hier bei Fuji, ich bin einer von zwei Geschäftsführern, der initiale Ideengeber von Fuji und habe mit einem großartigen Team die Reise bis hierher bestritten und wir sind, obwohl wir glaube ich schon auch einiges geschafft haben, wir da auch mit ganz zufrieden sind, haben wir auch noch einiges vor uns. Es gibt noch sehr, sehr viele Unternehmen, sehr, sehr viele Arbeitnehmer in Deutschland, die heute keine gute Versorgung am Arbeitsplatz haben und das treibt uns jeden Tag an. Das ist, warum wir in den frühen Laptop aufmachen und genau, das glaube ich umreißt es ganz gut.
Man sagt ja, du bist, was du isst. Was hast du denn heute schon gegessen?
Ich habe heute noch gar nichts gegessen.
Oh, das ist aber nicht gut.
Ich hatte einen Kaffee und ansonsten habe ich Wasser getrunken und auch einen Ingwer-Shot, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt was zu essen. Ich bin kein Frühstücksperson, zumindest nicht unter der Woche. Ich habe gerade Mittagessen beim Fuji, das gibt's nachher, habe ich mir was reserviert. Penne Arrabbiata esse ich ganz gern. Danach gibt's einen Kaffee und dann geht's weiter.
Du hast im Ausland studiert, nämlich in China, in Shanghai warst du, glaube ich. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und was hast du da gelernt?
Ja, im Rahmen meines meines Masters habe ich einen Bachelor gemacht in International Business, also sozusagen der fancy Begriff von BWL und habe dann einen Master in München gemacht und die eine Hälfte eben hier in München, die andere Hälfte in Shanghai. Dort an der Tongji-Universität und das war eine der besten Erfahrungen, die ich machen konnte im Studium. Komplett neue Kultur, war vorher ein, zwei Mal in Asien im Urlaub, aber noch nie in China. Und ein guter, bekannter, guter Freund von mir, der zu dem damaligen Zeitpunkt schon in Hongkong war, hat gesagt, pass auf, wenn du die Möglichkeit hast, nach China zu gehen, dann nutzt die Chance und habe gesagt, okay, super, mache ich. Und das war auch eine super spannende Zeit. 2009, 2010, da ging es in China richtig ab. Mhm. Da war eine Aufbruchsstimmung, das war absolut gigantisch. Das war zu dem Zeitpunkt war auch die Expo in Shanghai vor. Das heißt, wir hatten jeden Tag blauen Himmel. Kaum war die Expo vorbei, war es jeden Tag grau. Mhm. Und hat sich sehr viel verändert. Also zu dem damaligen Zeitpunkt hattest du wirklich auch noch in den Innenstädten die kleinen Chinese Markets, wo du wirklich viele Chinese Kitchens und sehr authentisch. Ich war dann ein paar Jahre später da, das war alles weg. Ja. Was ein bisschen traurig war, aber es war war für mich persönlich war das eine super spannende Zeit und auch eine nachhaltig prägende Zeit, weil ich dort meine Frau kennengelernt habe.
Ja, das verbindet euch dann die gemeinsame Erinnerung und Erfahrung. Die sind ja sehr, nicht nur sehr offen, was Technologie angeht, sondern auch sehr begeistert oft, ne, gegenüber neuen Themen und Produkten. Also so im Direktvergleich zu uns in Deutschland, wie hast du das erlebt oder was können wir uns da auch vielleicht abschneiden?
Ja, du hast es eigentlich angesprochen. Ich glaube, die Offenheit. Grundsätzlich etwas Neues als Chance zu begreifen, objektiv zu bewerten. Ist es gut, ist es schlecht? Wie kann man es einsetzen, sodass es für mich oder für mein Unternehmen oder für die Gesellschaft auch einen Mehrwert stiftet? Da diese grundsätzliche Offenheit, die ist dort schon stärker ausgeprägt. Ich habe hier schon in Deutschland auch immer wieder das Gefühl, dass da so eine gewisse Grundskepsis herrscht ja. vor Neuem, was nicht per se schlecht ist, aber ich glaube, es dazu führt, dass wir dann auch bei dann den einen oder anderen Entwicklungen ins Hintertreffen geraten oder einfach auch dann später dran sind. Also dieser Innovationsgeist, den Deutschland, glaube ich, auch geprägt hat in der Nachkriegszeit, der ist uns, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Das merkt man schon auch bei Neugründungen und Startups. Das wird auch von der Gesellschaft nicht so stark honoriert, wenn jemand ins Risiko geht und sagt, hey, ich habe hier eine Idee, ich will die umsetzen und gehe hier ins Risiko. Wenn es nichts wird, dann wird man eher belächelt von der Gesellschaft, die sagt, naja, so haben wir doch gewusst, statt zu sagen, hey, finden wir eigentlich super und bestärken dich da, den Weg weiterzugehen und das nächste wird es dann schon. Ja. Und das ist so eine sehr, sehr unterschiedliche Mentalität, auch zum Beispiel in den USA, es ist genauso, the next one's it's gonna work, right? Ja. Haben wir in Deutschland nicht so sehr und ist dann schon stigmatisiert, wenn mal was nicht funktioniert, dann bist du auch gleich Liquidator von der GmbH. Das heißt, du hast dann auch nachhaltig eingetragen in deinem Namen. Das sind so Themen, die, glaube ich, den einen oder anderen davor auch zurückschrecken lassen, da ins Risiko zu gehen und was Neues zu gestalten. Ja, da, glaube ich, müssen wir uns als Gesellschaft müssen wir uns weiterentwickeln. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass auch die jüngere Generation, die jetzt auch kommen, dass die schon auch wieder mehr diesen Innovationsgeist in sich haben. Ich glaube, es ist auch einfach mit Sicherheit auch ein Generationenthema grundsätzlich. Also, dass immer jüngere Menschen risikoaffiner sind als ältere, das ist, glaube ich, in der Natur der Sache.
Ja, unsere Eltern sind ja von der Kriegsgeneration quasi erzogen worden und da war natürlich Sicherheit extrem wichtig. Und jetzt sind wir natürlich in einer ganz anderen Zeit, auch global vernetzt. Wir sehen einfach auch, was andere auf die Beine stellen. Auch in Social Media sieht man es ja sehr schön. Aber kommen wir auch gerne nochmal zu eurer Grundidee. Du hast ja schon gesagt, du bist Mitinitiator. Wie ist denn die Gründungsstory von Fuji?
Ich hatte nach meinem Studium in der Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten und hatte dann einfach dieses Leid selber, also dieses Leid der nicht verfügbaren Verpflegung dann selber erlebt, als ich in unterschiedlichen Kundenbüros bis nachts dann noch an Excel und PowerPoint-Präsentationen arbeiten durfte und dann uns halt häufig auch die Frage gestellt haben, was essen wir denn jetzt? Weil wir wussten, dass es nach acht dann vielleicht nochmal 2-3 Stunden geht und dann, ja.
Fastfood.
Fastfood, du musstest raus. Das war irgendwie alles nicht so richtig zufriedenstellend. Da ist die initiale Idee entstanden, dass eigentlich ein kleiner POS, den du überall hinstellen kannst, eigentlich eine ideale Lösung wäre, wenn man da eben gutes Essen rausbekommt und was aber bis dato ja hauptsächlich aus automatisierten Systemen, den klassischen, sagen wir mal, Snack- und Getränkautomaten rauskommt, sind ja nicht so frische Sachen, sondern es sind halt so ja, Süßwaren, eher ungesund, hat also nicht viel mit wirklich qualitativer Nahrungsaufnahme zu tun. Das war so der initiale Funken, kann man das nicht irgendwie anders machen? Ja, kann man das nicht irgendwie schicker machen? Kann die Interaktion mit dem Kunden nicht irgendwie moderner, digitaler sein? Dann natürlich die Produkte, die angeboten werden müssen, das war uns klar, das muss komplett in eine andere Richtung gehen. Dann haben wir relativ lange neben unseren Jobs eigentlich an dem Konzept gearbeitet, bestimmt 2 Jahre, 2,5 Jahre, ohne wirklich in die Umsetzung gegangen zu sein, weil wir noch nicht das Gefühl hatten in unseren Gesprächen, die wir dann immer am Wochenende oder abends noch geführt haben, dass wir irgendwie schon einen Product-Market-Fit mit unseren Gedanken hatten, mit unserem Konzept.
Wobei man sagt ja immer, raus, 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 nicht so lange im stillen Kämmerlein. Hin zum Kunden, fragen, was der dazu sagt. Aber ich meine, ihr habt da auch relatives Neuland betreten, ne? Muss man sagen.
Ja, absolut. Ja. Und wir waren auch risikoavers, wir waren auch also in unseren Fulltime-Jobs. Ja. Hätte ich nichts gehabt, dann wäre das sicherlich auch schneller gegangen. Wir haben uns aber die Zeit gelassen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, das glauben wir, das kann wirklich funktionieren. Und dann sind wir losgezogen.
Ja, bevor wir uns mal anschauen, wie das auch genau funktioniert, vielleicht kannst du Gründern und Gründerinnen, die am Anfang sind, da auch nochmal einen Tipp geben oder zwei. Also was ist wichtig in dieser Phase, in der man sich orientiert, recherchiert? Worauf kommt es an, wenn man so eine Idee entwickelt? Ich meine, man kann natürlich sich viel ausdenken und sich viel wünschen, aber wie geht man da vor?
Also wenn man jetzt mal rein betriebswirtschaftlich drauf schaut, sollte man identifizieren, gibt es einen Markt für meine Idee? Wie groß ist der Markt und ist die Idee auch realistisch umsetzbar? Und dann ist es vermutlich so, wie du es sagst, dass man dann relativ schnell mit einem MVP oder mehreren MVPs versucht, die Idee anzutesten und zu schauen, sehe ich da Erfolge? Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, ist es einfach sehr viel harte Arbeit, Resilienz, immer wieder aufstehen, nicht aufgeben, wenn man nach wie vor an die Idee glaubt, aber auch immer wieder zu selbst reflektieren. Hänge ich jetzt an einer toten Idee noch fest, weil ich es mir nicht eingestehen möchte? Ich glaube, das macht dann auch einen Unternehmer stark, wenn man sich dann auch eingesteht, das ist halt jetzt nicht das gewesen, was funktioniert und dann auch sagt, okay, das war's. Mhm. Und dann möglicherweise an einer neuen Idee arbeitet. Das richtige Team aufbauen, das war für uns unheimlich wichtig. Es gibt sicherlich Geschäftsmodelle, die kann man auch alleine zu zweit erfolgreich machen.
Wie stellt man denn ein gutes Team zusammen?
Möglichst unterschiedliche Kompetenzen, sich ergänzende Kompetenzen, sich ergänzende Charaktere und Persönlichkeiten. Fördert mit Sicherheit längere Diskussionen, aber auch, es führt häufig zu besseren Lösungen. Wenn man sich ein Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschaut und nicht alle die gleichen Meinungen auf ein Problem haben. Ja, das hat sich auch bei uns gezeigt. Also eigentlich die Diversität des Teams.
Wir kommen ja in der Arbeitswelt so aus der Kantinenzeit. Also wenn wir zumindest bei der Wissensarbeit sind. Ich weiß, ihr seid ja auch in anderen Branchen unterwegs, aber so die klassischen Büros, da gab es dann oft so eine Kantine. Irgendwann dann die Pandemie, die Leute im Homeoffice. Jetzt mittlerweile gibt's einen hybriden Mix, der unterschiedlich ausgestaltet wird. Das heißt, die Arbeitswelt hat sich extrem verändert. Und ich frage natürlich auch in diesem Podcast oft nach, wie gestaltet ihr eure Mix und was macht das Büro überhaupt noch attraktiv? Und interessanterweise ist das Thema Ernährung sehr wichtig, also gerade für die ins Büro gehen. Also ich habe zumindest noch nie erlebt, dass die ins Büro gehen und da gab es dann kein gutes Essen, sagen wir es mal so. Bei Google war das so, es gibt von Booking ein tolles Headquarter in Amsterdam, die hochwertige Restaurants, ich glaube sogar mehrere, den ganzen Tag geöffnet haben, kostenloses Essen. Jimdo aus Hamburg, dieses Startup, die hatten schon sehr früh einen eigenen Koch, hat mir neulich gerade wieder jemand erzählt. Also du nimmst den Leuten ein bisschen was ab, du sorgst auch dafür, dass sie sich gesund ernähren, was sich natürlich positiv auf die Produktivität auswirken kann und überhaupt natürlich positiv ist für die Menschen. Also das Thema Ernährung ist schon offensichtlich ein wichtiges, wenn wir das jetzt nochmal mit Technologie zusammendenken. Da gibt's auch viele Startups, die in diesem Bereich Foodtech unterwegs sind. Also im privaten Bereich denken wir vielleicht an Lieferservices und diese ganzen Geschichten, aber ich glaube, da geht ja noch viel, viel mehr. Vielleicht kannst du uns noch mal so einen kleinen Überblick geben. Was bedeutet Foodtech? Was passiert da alles in dieser Welt?
Ich möchte nochmal einen Punkt aufgreifen, den du gerade so schön ausgeführt hast.
Ja.
Bei Booking und Google hat man die Möglichkeit, eben sich gut zu verpflegen. Da gibt's gute Optionen. Das ist bei annähernd 100% der Unternehmen, die Standorte über 1000 Mitarbeiter haben, so.
Ja.
Vielleicht dann nicht in der Qualität so stark ausgeprägt und so schick, aber vom Grundsatz, große Unternehmen haben Kantinen. Warum? Weil dort Kantinen sich profitabel betreiben lassen, ohne dass man eben selber hohe Kosten hat als Unternehmen, um eine nicht profitable Kantine quer zu subventionieren. Und genau diese Experience wollen wir ja dem Mittelstand zukommen lassen. Mhm. Und das nicht exklusiv den Großunternehmen überlassen. Da schließt sich dann vielleicht der Kreis zu deiner Frage. Dafür brauchen wir Technologie.
Ja.
Weil hochwertiges Essen in einer so frischen Qualität genau dort anbieten zu können, wo Menschen arbeiten, auch in kleineren Unternehmen, das funktioniert nur durch Technologie, die uns wiederum dazu befähigt, das zu machen. Es hat eine relativ hohe Komplexität, dann geht es mit der richtigen Planung los, die ist KI-unterstützt, Machine Learning-Algorithmen unterschiedlicher Weisen, die ineinander arbeiten und dann die komplette Supply Chain Steuerung, die just in time erfolgen muss, weil die Produkte kurze Restlaufzeiten haben und dann aber auch der Abverkauf, der sich sehr stark an so einer E-Commerce Journey orientiert. Das heißt, all das, was wir heute machen, würde ohne Technologie nicht möglich sein und ich glaube, in dem Bereich passiert unheimlich viel, auch gerade wenn wir jetzt mal in die Rohstoffe schauen. Einer unserer ersten Investoren ist Food Labs in Berlin, die ja da sehr visionär auch unterwegs sind, die in sehr spannende Unternehmen investieren, die versuchen, Milchprodukte aus dem Labor, Fleischprodukte aus dem Labor, die einfach so viel nachhaltiger sind als all das, was wir heute haben. Das wird auch die Zukunft sein. Und ich witzel immer ein bisschen mit meiner Frau, wenn wir unseren Kindern mal einen Schinken geben. Die werden uns wahrscheinlich in 15 Jahren anschauen und sagen, Mama, Papa, habt ihr uns wirklich einen Schinken von einer echten Kuh gegeben? Spinnt ihr? Mhm. Ich glaube, da wird unheimlich viel passieren. Da spielt Technologie, muss Technologie eine Rolle spielen. Ansonsten werden wir auch nicht in der Lage sein, irgendwann 10 Milliarden Menschen zu ernähren und trotzdem noch auf einem Planeten zu leben, der lebenswert ist, weil wir ihn eben nicht kaputt gemacht haben. In aller Couleur ist Technologie im Einsatz, auch in der Agrarwirtschaft. Wie kann man Flächen noch effizienter nutzen, etc. Wir sind dann am Schluss der Distributionskanal von all dem. Also die Produkte, die wir dann wiederum verkaufen, gehen dann quasi über unseren Distributionskanal Fuji zum eigentlichen B2C, zum eigentlichen Endkunden. Das heißt, wir sind ganz, ganz hinten dann in der Wertschöpfungskette. Aber alles, was da vorne passiert, ist dann für uns auch relevant, weil das irgendwann bei uns in unseren Speisen landet, die wir wiederum in unseren Fujis anbieten.
Der ein oder andere erinnert sich auch noch an Star Trek. Da gab es diesen schönen Automaten. Da konnte man dann eingeben, was man essen möchte. Und dann kam das unten einfach raus. So ungefähr ist es ja bei euch auch, oder? Erklär uns doch mal das Konzept.
Ja, die Analogie, die habe ich schon so häufig gehört. Das müssen wir eigentlich mal marketingtechnisch aufbereiten.
Das ist doch ein super Werbespot, ne?
Das ist echt so. Wer Fuji noch nicht kennt, muss man sich vorstellen wie ein Automat. Wir versuchen, das Wort Automat so ein bisschen zu vermeiden, weil man damit nicht unbedingt frisches Essen assoziiert. Da muss ich es wie ein Automat vorstellen, der aber schick ausschaut mit einem großen Touchscreen. Und da sind Speisen, die wir befüllen, 2 bis 3 Mal in der Woche. Was befüllt wird und in welcher Menge befüllt wird, kommt ja auf den Standort an. Das ist wiederum KI-gesteuert, weil wir sind in Unternehmen, die im Produktionsbereich oder im Logistikbereich sind, wo wir wirklich gewerbliche Mitarbeiter versorgen, die physisch hart arbeiten, die komplett anderes Ernährungsprofil haben und auch Bedürfnis haben als jemand, der zum Beispiel jetzt in einem Berliner schicken Startup arbeitet und da auf der einen Seite willst du vielleicht mehr Carbs und Fleisch und auf der anderen Seite willst du vielleicht mehr Salat und vegan. Jetzt mal so die zwei extremen Pole aufzumachen und dazwischen gibt es ganz viele unterschiedliche Profile an Unternehmen und auch Nachfragegruppen. Und wir versuchen, das möglichst exakt eben zu planen, welche konkreten Speisen müssen in welcher Menge, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Fuji sein, damit wir die Nachfrage, die individuell an den jeweiligen Standorten herrscht, auch möglichst gut gedeckt und befriedigt werden kann.
Mhm.
Und Davon kriegst du eigentlich als Endkunde nicht viel mit. Idealerweise ist die Experience so, dass du dich von Fuji stellst und am Touchscreen schaust, was es gibt. Oder du machst die Fuji-App auf und schaust in der App, was es gibt. Und da ist immer was dabei, wo du sagst, hey, super, darauf habe ich heute Lust. Ja, das ist soll die Assoziation sein.
300 Hauptspeisen habe ich gelesen. Aber die sind ja nicht immer alle verfügbar. Also das, oder wie funktioniert das dann?
Richtig. Das ist das Gesamtsortiment, aus dem wir sozusagen zehren können. Und die Planung sieht quasi pro Befülltag 6 verschiedene Hauptgerichte in der Regel vor. Dann verschiedene Möglichkeiten zu konfigurieren. Aber in unserem Standardfall ist 6 verschiedene Hauptgerichte, 9 verschiedene kleine Speisen wie Wraps, Bagels, Sandwiches, sozusagen für die Frühstücks- oder Zwischenverpflegung und dann noch verschiedene Snacks und Getränke. Und das rotiert konstant. Also aktuell kannst du dich rund 10 Wochen jeden Tag mit einem anderen Gericht versorgen, ohne was doppelt essen zu müssen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Vielfalt, was Neues erleben, ist unheimlich wichtig, wenn man nachhaltig ein Speisenangebot schaffen will, was eben auch über lange Zeit genutzt wird und nicht nur für 2 Wochen attraktiv ist, sondern idealerweise über Jahre attraktiv ist. Und dann habe ich eben als Kunde die Möglichkeit, über den Touchscreen zu schauen, was verfügbar ist und dann mit allen gängigen digitalen Zahlungsmethoden zu bezahlen. Dann werden das oder die Produkte für dich ausgegeben. Und die zweite Möglichkeit ist, über unsere Fuji-App zu schauen, was ist heute verfügbar oder was ist auch in den nächsten Tagen verfügbar. Kann man so ein bisschen auch schon mal reinstöbern in so eine digitale Speisekarte, nenne ich es mal. Und wenn ich dann Produkte gefunden habe, die mir zusagen, kann mich davor auch informieren, Nährwerttabelle, Allergene etc., kann ich die Produkte in den Warenkorb legen und dann sind die 6 Stunden für mich reserviert. Und das macht es für sehr viele Berufsgruppen, wahrscheinlich für alle, die die App nutzen, sehr angenehm, weil du musst nicht physisch vor den eigentlichen Point of Sale, von dem eigentlichen Fuji stehen, um zu schauen, was es gibt, sondern du kannst das aus der Entfernung machen, kannst das von zu Hause vom Küchentisch machen oder wenn ich im Krankenhaus arbeite und ich arbeite im OP-Bereich, wo ich mich einschleusen muss, wo ein Fuji ist, dann kann ich, bevor ich mich einschleuse, auch schauen, was gibt es heute und kann es schon reservieren. Es gibt sehr viele unterschiedliche Anwendungsfälle, wo das eben sehr, sehr viel Sinn ergibt. Und über die App läuft auch das ganze Thema Arbeitgeberzuschuss, was ein essentieller Part in der Betriebsgastronomie ist. Und kann dann innerhalb dieses 6-Stunden Zeitfensters, wann auch immer es in meinen Arbeitsalltag passt oder wenn auch vielleicht die Kolleginnen und Kollegen auch gerade Mittagessen wollen, an Fuji gehen und dann werden die Produkte ausgegeben, für die ich mich entschieden habe.
Das hat ja dann auch mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Also Employer Branding, zu sagen, schau mal, das bieten wir euch, liebe Mitarbeitende. Wird das dann auch aktiv in dieses Thema mit eingebunden von euren Kunden?
Ja, absolut. Also das ganze Thema New Work, ist ja auch der Name deines Podcasts, war ein großer Treiber mit Sicherheit auch in den letzten, sag ich mal, 18 Monaten, das dazu geführt hat, dass sich Unternehmen auch bei uns gemeldet haben, weil sie sagen, wir möchten schon auch noch einen attraktiven Arbeitsplatz außerhalb des Homeoffices schaffen. Wir möchten schon, dass unsere Mitarbeiter sich auch persönlich sehen und den sozialen Austausch halten wir für wichtig, auch für die Unternehmenskultur, für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Das kann ich nur bekräftigen und bestärken. Wir merken das jeden Tag bei uns, dass der soziale Austausch einfach ein unheimlich wichtiger Faktor für die Entwicklung eines Unternehmens ist. Und Essen ist es, was jeden Menschen jeden Tag berührt.
Essen müssen wir alle, ja.
Jeder Mensch muss jeden Tag essen. Das heißt, Fuji ist nicht nur einfach so, das ist halt ein Benefit, sondern es ist, was jeden Tag relevant ist und zwar für alle Mitarbeiter. Und das kannst du mit Fuji lösen, indem du dich für uns entscheidest. Da zahlst du eine monatliche Servicegebühr. Wir kümmern uns um alles, um die Befüllung, Anlieferung, Reinigung, Wartung. Das heißt, es ist wirklich ein Full-Service-Paket. Und damit hast du dann quasi dein persönliches kleines Mitarbeiter-Bistro in den 4 Wänden, wo deine Mitarbeiter sich auch aufhalten. Müssen dann nicht eben vor die Tür, müssen sich nicht vorher ums Essen kümmern, Zeitersparnis. Wir haben jetzt die zweite größere angelegte B2C-Umfrage gemacht. kam wieder heraus, dass sich über 50% unserer Kunden bis zu 30 Minuten Zeit ersparen durch Fuji. Zwei Drittel haben gesagt, sie haben nur 30 Minuten Zeit, überhaupt Pause zu machen. Das heißt, du verbringst häufig die Zeit, um Essen zu besorgen und hast dann eigentlich gar keine Zeit mehr, das Essen wirklich zu essen. Geschweige denn dann mit deinen Kollegen zusammen irgendwie noch Zeit zu verbringen. Und die Essensauswahl triffst du vorher, eine halbe Stunde, Stunde vorher in der App, hast es reserviert, gehst dann um. Ja, die Deutschen gehen immer noch um 12:30 Uhr, das sehen wir auch, sehr spannend, gehen alle dann los und dann trifft man sich vor dem Fuji und dann kommt das Essen raus und dann isst man gemeinsam zu Mittag und bei uns, wir haben jetzt eine riesige Tafel mittlerweile angeschafft, obwohl wir hier in München jetzt nicht riesig sind, wir haben jetzt hier in München rund 60 Mitarbeiter, vielleicht so 45, 50 täglich anwesend. Und da ist immer die Hölle los, aber es ist eine super Atmosphäre, man tauscht sich aus, man spricht über Privates, man spricht über Geschäftliches. Wenn ich es schaffe, dass da nur ein Mitarbeiter weniger kündigt, dann hast du da auch reale Kosteneinsparungen, weil die Kosten, die du im Recruiting hast oder Umsatzausfälle, die liegen ungefähr bei einem Drittel des Gehalts des Mitarbeiters, den du verloren hast. Ja, also das kann man auch wirklich mit einem harten ROI quantifizieren, was für einen Impact, eine gute Unternehmenskultur hat, ein attraktives Büro hat und Fuji kann da schon auch eine tragende Säule sein, um das zu erreichen.
Ja, viele haben sich ja auch gut eingerichtet zu Hause im Homeoffice und da muss ich das Büro manchmal ganz schön ins Zeug legen, um ein Anziehungsort zu sein, nicht nur für einige, sondern möglichst viele, damit sich das dann wiederum auch lohnt. Und ich habe auch mal gelesen, gemeinsam Mittagessen ist das beste Social Networking Tool. Daran glaube ich auch fest. Ich verabrede mich auch gern mit anderen zum Essen. Also Essen ist dann so der Anlass und dann findet also dieser Austausch statt, den es braucht, auch um sich verbunden zu fühlen, um dann auch wieder gut zusammenzuarbeiten. Interessant finde ich dabei auch, dass ihr eben so auf Nachhaltigkeit achtet. Ihr habt ein Zero Food Waste Konzept. Weil man könnte ja denken, ne, so viel Essen, wie ihr anbietet, das kann ja gar nicht immer zu 100% auch alles verzehrt und gebraucht werden. Also wird da bestimmt auch viel weggeschmissen. Aber ihr achtet da schon ganz genau drauf.
Absolut. Also das ist Teil, als wir dann die Journey wirklich fulltime professionell gemacht haben, war es uns immer auch wichtig, dass man sagt, wenn man jetzt hier ein neues Konzept entwickelt, frisches Essen zu den Menschen zu bringen, dann müssen wir gleichzeitig Nachhaltigkeit mitdenken. Ich glaube, Lebensmittelverschwendung gibt es ausreichend in der Welt und wir wollen dann nicht einfach noch ein weiterer sein, der sagt, macht das jetzt auch nicht mehr schlimmer. Unser Businessmodell hat einen karitativen Teil, der wird immer da sein, den werden wir nie wegbekommen, auch nicht wegbekommen wollen, weil genau was du sagst, du wirst immer auch einen gewissen Overstock haben in einem Fuji, auch einen geplanten Overstock, weil du ansonsten am Schluss einfach nicht alle Menschen erreichst, die sich am Fuji versorgen wollen, auch wenn wir mit unseren Planungen natürlich versuchen und unseren Machine Learning Algorithmen möglichst versuchen wollen, auch sehr akkurat an der eigentlichen Nachfrage zu sein, aber es wird dir nie zu 100% gelingen. Die Speisen, die wir aus den Fujis dann wieder rausnehmen, die spenden wir heute schon zu 80% an Foodsharing-Netzwerke. Dann kommen die da einem guten Zweck
zu. Die Tafel und solche Sachen. An
Bedürftige. Ja. Richtig, ja. Foodsharing ist deutschlandweit aufgestellt und haben dahinter liegen dann nochmal einzelne Organisationen, die quasi dann auch die Speisen super abnehmen. Und wir wollen ja bis Ende des Jahres auf 100% kommen. Das heißt, wir haben kein Food Waste bei Fuji, sondern wir haben Donations. Und es gibt leider viele Bedürftige, die davon profitieren. Können wir gar nicht alles decken sozusagen mit unseren Donations. Aber uns war es wichtig, dass wir in unserem Geschäftsmodell keine Lebensmittelverschwendung
generieren. Ich habe dir ja schon mal im Vorgespräch erzählt, dass wir hier diese Eisbademeisters-Geschichte haben und Spenden sammeln für gute Zwecke. Und da haben wir unter anderem für einen Verein gesammelt, Rostocker 7, die gesagt haben, das Thema Kinderarmut ist so ein großes und oft auch noch so im Abseits. Also es wird noch viel zu wenig öffentlich diskutiert und unheimlich viele Kinder gehen zum Beispiel auch ohne Frühstück in die Schule. und sind einfach auch nicht gut ernährt. Und sie kümmern sich also darum, dass es dann ein Frühstück in der Schule gibt oder auch ein gesundes Mittagessen. Ne? Das kostet ja auch manchmal Geld. Oft sind ja auch die gesunden Sachen in Supermärkten ein bisschen teurer als diese TK-Geschichten. Mhm. Und wenn ihr da einen Beitrag leistet, ist das natürlich eine gute Sache, die euch hoffentlich ja auch eine gute PR bringt. Und ihr kommt mit einem Produkt rein, was viele Probleme löst, wie du gerade erklärt hast. Was sind trotzdem so eure Challenges bei der weiteren Entwicklung?
Mannigfaltig. Ich glaube, das gehört zum Unternehmensaufbau dazu, weil man sich einfach in einer sehr hohen Geschwindigkeit bewegt. Unternehmensaufbau. Vor 2 Jahren habe ich noch Fuji selbst befüllt. Mhm. Da waren wir ein kleines Team, das waren Gründer. Wir haben komplett gebootstrapped. Und dann hatten wir das erste externe Geld drin, haben mal sich 2 Mitarbeiter geleistet, hat aber ja alles selber noch gemacht. Und mit der Entwicklung, mit dem Wachstum und auch mit dem Wachstum dann des Unternehmens verändert sich die Rolle. Das ist eine Herausforderung, weil man plötzlich abgeben muss. Man muss plötzlich anderen Menschen Vertrauen schenken, wo man auch immer wieder so sich dabei ertappt, zu sagen, okay, das mache ich einfach selber, weil ich kenne es und ich weiß, wie es geht. Und sich dann sozusagen auch nicht die Zeit nimmt, dann die Menschen auch zu befähigen, den Job zu übernehmen. Und das ist eine Transition, die, wenn man erstmalig ein Unternehmen gründet und dann über eine bestimmte Größe hinaus wächst, durch die man gehen muss. Ich glaube, das ist uns dabei im letzten halben, dreiviertel Jahr auch gelungen, da diesen Mindset-Change hinzubekommen. Grundsätzlich ist, glaube ich, Organisationsaufbau bietet nicht nur dann eben persönlich Herausforderungen, sondern auch, wie schaffe ich eine Kultur, dass die Organisation und die einzelnen Menschen, es sind ja viele Individuen, dass man die mitnimmt auf die Reise, ja, dass die Vision verstehen, dass sie die Strategie verstehen, die Strategie dann aber auch übersetzen in Teilbereiche, ja, bis runter zu verschiedenen Kennzahlen, die hinter den verschiedenen Abteilungen hängen, dass die Abteilungen wissen, okay, auf welches Ziel zahle ich ein, jedes Individuum weiß, auf welches Ziel zahle ich ein und wie hängt das eigentlich wiederum mit dem großen Ganzen zusammen. Und da haben wir im letzten Jahr wahnsinnig viel gelernt, auch viel falsch gemacht, aber sind auch immer sehr offen und transparent mit unseren Fehlern umgegangen und ich glaube jetzt dann auch viel gelernt und viel richtig gemacht. Die größten Learnings sind, glaube ich, Transparenz, Kommunikation, Menschen mit auf die Reise nehmen. Das hat uns unheimlich geholfen und auch klare Visionen formulieren, klare Ziele formulieren, die sehr visibel machen, darüber sprechen, wo stehen wir auch, dann klar, wo haben wir Abweichungen und wie gedenken wir diese Abweichungen anzugehen, wie wollen wir uns verbessern. Und ansonsten auf Business-Seite gibt es nichts, was mich jetzt irgendwie schlecht schlafen lässt.
Ihr habt ja letztes Jahr auch viel Geld eingesammelt.
Ja, wir sind gut kapitalisiert. Wir haben ein super Team. Wir haben ein tolles Produkt. Wir werden in dem Jahr innerhalb Deutschlands nochmal auch sehr intensiv wachsen und expandieren. Das werden wir dann auch entsprechend kommunizieren. Das wirst du wahrscheinlich dann auch hoffentlich mitbekommen.
Du kannst auch gerne diesen Podcast nutzen, um schon irgendwas zu announcen, wenn es was Neues gibt. Aber habt ihr so wirklich das Ziel europaweit oder darf es auch gerne noch weitergehen, so ganz grob? Kannst du schon was verraten?
Nein, innerhalb Deutschlands. Also wir sind innerhalb Deutschlands. Aktuell, wenn man sich unseren Total Addressable Market in Deutschland anschaut, dann sind das so, sagen wir mal, um die 100, je nachdem, wo man den Schnitt macht bei Größe Unternehmen und auf welche Datenbank man schaut, aber irgendwo 100 bis wahrscheinlich 120.000 Unternehmen, die für Fuji in Frage kommen, wo Menschen arbeiten, die heute keine Versorgung haben oder nur eine minderwertige Versorgung haben. Und heute können wir mit den operativen Clustern, in denen wir verfügbar sind, also mal die großen, die man ja kennt, sage ich jetzt mal, von München, Hamburg, Berlin etc., all in haben wir ungefähr knapp über 30% des Gesamtmarktes, den wir heute theoretisch bedienen können. Und unser Plan ist, dass wir in dem Jahr da mindestens 10 Prozentpunkte draufpacken, ja, dass wir so auf die 40% kommen. Und dahinter stehen ganz, ganz klare, definierte Regionen, in denen wir expandieren wollen. Wir haben jetzt angefangen mit Bremen vor 2,5 Monaten. Jetzt werden wir in NRW weiter expandieren. Und dann wird es auch komplett neue Regionen geben, in die wir gehen werden. Das ist ein Thema, auf das wir uns stark fokussieren. Dann werden wir auch im Culinary-Bereich einiges machen. Wir werden unser Sortiment erweitern. Wir wollen unser Sortiment auch noch weiter verbessern, was die Sortimentsqualität, auch die Rezepturen betrifft. Wir gehen in alle Rezepturen rein und wollen die Rezepturen überarbeiten, stärken da auch jetzt aktiv das Culinary-Team. Am Schluss ist der Geschmack, die Frische das Wichtigste. Das heißt, da legen wir sehr viel Fokus drauf, sehr viel Zeit drauf. Das sind, glaube ich, so die großen Themen, die jetzt vor uns liegen und worauf wir uns freuen, was die Customer Experience besser macht. Und dann haben wir viele Themen im Tech. Ja. Unsere Tech-Entwicklungspipeline ist ellenlang in allen Bereichen, sowohl im Operations, aber auch Customer Facing. Unsere App wird sich weiterentwickeln, unser Screen wird sich weiterentwickeln. Die ganze Customer Journey wird attraktiver, interaktiver. Also ja, viele, viele Themen, an denen wir arbeiten. Das würde jetzt, glaube ich, den Podcast sprengen.
Aber wir können gerne nochmal auf KI kommen. Das hast du ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ihr mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch in der Planung seid dieser ganzen Geschichte. Mhm. Welche Rolle spielt KI für euch und wie wird es vielleicht zukünftig auch noch stärker zum Tragen kommen?
Mhm. KI kann uns bei der richtigen Planung der einzelnen Fujis unterstützt uns. Und zwar aus dem Sortiment, was an einem bestimmten Produktionstag quasi verfügbar ist. Was sind eigentlich die richtigen Produkte für die jeweiligen Standorte und in welcher Menge sollen diese Produkte angeboten werden, damit ich eben die Nachfrage möglichst akkurat befriedige. Um es mal wirklich sozusagen in der Nutshell zu packen, das ist das, wo KI uns unterstützt. Heute ist es noch so, dass trotzdem jeder Fuji noch zusätzlich manuell geplant wird. Und Zielsetzung ist, dass Fujis, die einen gewissen Reifegrad erreicht haben, auch eine gewisse Laufzeit haben, wo die Datenlage sehr solide ist, wo auch die Volatilität der Nachfrage überschaubar ist, dass die KI das auch in Zukunft komplett automatisiert plant. Ja, da ist keine menschliche Interaction mehr möglich, nötig ist. Und man sich dann quasi nur noch auf die Cases fokussieren würde mit Human Interaction, die neue Standorte sind, die vielleicht eine höhere Komplexität haben, weil höhere Volatilität oder weil exogene Faktoren, die KI nicht kennen kann, damit reinspielen oder wir Informationen haben, die KI nicht kennen kann, damit reinspielen. Mhm. Also da, die wird immer besser werden, die wird nie zu Ende entwickelt sein, die Modelle werden immer smarter, das Learning des Algorithmus ist ein ongoing Topic, ist für unser Geschäftsmodell super essentiell für die Skalierung, weil 50 Fujis kann ich auch mit einer Excel-Datei betreiben, aber wenn man ins Vierstellige geht, dann geht's dann irgendwann nicht mehr. Ja. Allein schon im Dreistelligen kannst du es nicht machen und wir peilen jetzt die vierstellige Anzahl an Fujis an in dem Jahr, idealerweise.
Ja, und da braucht ihr gute Leute, um euch da weiterzuentwickeln. Da sind wir wieder beim Thema Arbeitgeberattraktivität, die ja auch für euch selbst dann wichtig ist. Startups waren ja in der Vergangenheit oft so ein bisschen verschrien durch diese Hustle-Culture. Da wird extrem viel gearbeitet. Ich meine, andererseits, wer da gearbeitet hat, hat das auch gern getan und war mit Begeisterung dabei. Heute reden wir viel auch darüber, weniger zu arbeiten, 4 Tage vielleicht nur noch. Auch die jüngere Generation sieht viel außerhalb der Arbeit, was wichtig ist. Gestaltet ihr so dieses Spannungsfeld? Auf der einen Seite habt ihr viel vor und müsst da reinhauen. Es ist ja natürlich auch immer gegen die Zeit. Man weiß nicht, was sich noch im Markt tut. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch offen sein für viele Talente, die unterschiedliche Anforderungen und Wünsche haben.
Ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt. Also ich glaube, man kann trotzdem auch mal eine Woche viel arbeiten müssen, weil irgendwas ansteht, eine Deadline. I don't know, ja, gibt's viele Gründe, warum man auch mal vielleicht eine Stunde mit länger machen muss. Aber du kannst trotzdem die Balance schaffen. Und wir tun da sehr viel. Und ich glaube, das ist mittlerweile, das wird zu Hygienefaktoren werden, dass man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, von zu Hause zu arbeiten. Da sparst du ja auch schon mal im Zweifel eine Stunde an und Abreise, ja, die du dann wiederum in die Arbeit investieren kannst. Wir haben im letzten Jahr Workation ausprobiert, hatten eben Mitarbeiter angeboten, 2 Wochen Workation machen zu dürfen. Das war erfolgreich, haben wir erfolgreich getestet und haben das jetzt ausgeweitet dieses Jahr auf 6 Wochen. Wird auch sehr rege und gerne genutzt. Und dann haben wir eigentlich alles, was man an Mitarbeiter-Benefits machen kann. Ja, natürlich Nummer 1 haben wir hier natürlich auch einen Fuji im Office stehen.
Ja, klar.
Brauchen wir jetzt bald einen zweiten, weil doch die Mitarbeiteranzahl jetzt auch gewachsen ist. Und dann Company Bike, Gym-Mitgliedschaft, betriebliche Altersversorgung ist, was wir uns gerade anschauen. Mentale Gesundheit gibt es auch einige spannende Anbieter. Also wir schauen uns alles an, was es gibt.
Ja.
Und das gibt ja auch eine gewisse Freiheit, eine gewisse Flexibilität auch im Kopf, eine gewisse mentale Entspanntheit, dass sich eigentlich um andere Themen auch gekümmert wird als Arbeitgeber. Und deswegen glaube ich, schließt es nicht aus, dass man dann trotzdem ja arbeitet und Gas gibt, ja, ohne dass man direkt gleich in den Burnout läuft, ja. Und das heißt nicht, dass jetzt hier jeder 60 Stunden arbeiten, das ist auch nicht
ein Auf und
Vorgabe.
Ab. Ja.
Aber es ist, glaube ich, die Balance, ja, die man schaffen muss, und man kann als Unternehmen viel dafür tun, dass diese Balance zu erreichen ist, mit all den Themen, die ich gerade aufgezählt habe.
Was hilft dir denn, produktiv zu sein? Hast du ein Tool, was dir dabei hilft, was dir ganz wichtig ist, oder eine Methode, eine Gewohnheit, etwas, was du teilen könntest?
Der Morgen ist für mich eine produktive Zeit. Wir nutzen ein Tool, was gut funktioniert, um insgesamt uns produktiver zu machen. Das ist ein Plugin bei Microsoft Teams, nennt sich Fellow, was uns als Organisation wirklich deutlich vorangebracht hat, produktivere Meetings zu haben. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wie machen wir Meetings produktiver? Wir haben wahnsinnig viele Meetings, wir haben viele Meetingräume, sind immer alle voll. Und die Frage ist, A, braucht man so viele Meetings, und B, kann man die Meetings nicht irgendwie kürzer und produktiver machen? Da kann man, glaube ich, schon auch Tools nutzen. Da hat sich jetzt eben eins herauskristallisiert, was für uns sehr gut funktioniert.
Was macht Fellow da genau?
Man kann dort die Meetings strukturieren, Meeting-Agenda strukturieren, Talking Points, Action-Items mitnehmen. Die haben jetzt auch eine LLM-Integration. Ja. Man kann quasi das Meeting komplett mit aufnehmen und dann die Highlights aus dem Meeting transcriptet, komplettes Meeting, packt das in verschiedene
Agenda. Oder eine Summary, ne? Das ist natürlich cool.
Summary,
ja,
ja, super spannend. Und ja, ansonsten für mich brauche ich, ich glaube, worauf ich mich konzentrieren und priorisieren muss, das glaube ich, kann ich grundsätzlich ganz gut. Ich brauche einfach meine Ausgewogenheit. Da ist Sport für mich wichtig. Ich schaue, dass ich in meinem Kalender einfach auch Blöcke drin habe, wo ich wirklich Fokuszeit habe, weil ich dann doch natürlich auch in vielen Meetings bin. Aber da muss es einfach auch Zeit geben, wo ich mich in Stillarbeit mit mir selber und mit einem Thema beschäftigen kann. Und da ist zum Beispiel auch das Homeoffice super. Also ich habe auch so, denke ich, einen Tag in der Woche, wo ich im Homeoffice bin. Und das ist für mich häufig bei so Themen, wo ich niemanden anderes brauche, ist das für mich die produktivste Zeit, zumindest mit dem Thema, was ich im Homeoffice bearbeiten möchte. Ich glaube, da muss jeder für sich so seinen richtigen Weg finden. Und es gibt, wie gesagt, auch Tools, die vor allem dann, wenn man in Gruppen arbeitet und in größeren Organisationen arbeitet, aber unterstützen kann oder können, dass man produktiver wird als Organisation.
In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Schöne Grüße nach München. Bis bald, mach's gut. Und wir hören und lesen und sehen uns hoffentlich.
Gabriel, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Bis bald.
Dank dir, ne? Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch fürs Zuhören und kann euch nur raten, checkt Fuji mal aus. Ich packe euch alles in die Shownotes, also die Webseite und natürlich auch das LinkedIn-Profil vom Felix. Da gibt's regelmäßig alle Updates zu Fuji. Ansonsten sei euch an dieser Stelle auch noch meine Webseite empfohlen, gabrielrath.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und mir euer Feedback gebt. Ihr könnt mir dort ganz einfach schreiben, eine E-Mail, und ihr könnt natürlich auch mal schauen, was ich sonst noch so tue, die nächsten Dates, wo bin ich unterwegs, wo könnt ihr mich sehen, erleben, treffen, connecten Und natürlich könnt ihr auch mit mir zusammenarbeiten, indem ihr mich als Speaker oder Moderator bucht für eure Veranstaltung, eure Konferenz oder indem ihr ein Sparring zum Beispiel mit mir macht. Auch das ist möglich. Ich würde euch noch bitten, dass ihr diesen Podcast supportet. Das Ganze funktioniert wirklich nur über diese Community. Ich freue mich über Kommentare, auch auf LinkedIn, also das Social Network, das dafür gut geeignet ist. Schreibt mir immer wieder gerne, wo hört ihr das Ganze? Was hat euch gut gefallen, damit ich da auch eine Resonanz habe? Und ihr könnt diesen Podcast eben auch bewerten. Auf Apple Podcasts und Spotify, das sind so die beiden Hauptchannels, habt ihr die Möglichkeit, Sterne zu vergeben für den Podcast. Und wenn es euch gut gefällt, dann verteilt doch bitte 5 Sterne. Und wenn es euch sehr, sehr gut gefällt, dann könnt ihr noch eine kleine Rezension dazu schreiben. Es gibt über 60.000 Podcasts allein in Deutschland. Wenn wir da nach oben klettern wollen, dann brauchen wir viele, viele Unterstützung. Ihr könnt den Podcast natürlich auch teilen. Danke euch dafür. Und es gibt eine kleine Überraschung. Und zwar sind wir ja am Freitag regulär wieder am Start für euch. Und vorher wird es noch eine kleine Special-Episode geben. Und zwar am Donnerstag. Da habe ich tatsächlich meinen 44. Geburtstag, wie schnell die Zeit vergeht. Und da habe ich ein kleines Special vorbereitet. Und zwar interviewe ich meine mittlere Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht. Und so ein bisschen interviewt sie mich dann auch noch. Wir haben so ein kleines Gespräch sozusagen. Und darauf könnt ihr euch, glaube ich, schon freuen. Ist nochmal was ganz anderes. Geht dann auch nicht nur um Arbeit, aber auch. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.